Der GameTube Talk. Heute Spiele, für die wir früher zu dumm waren. Ach so, das ist schon Teil 2.
Hallo auf Fritzens Plaudercouch oder wie auch immer dieses Format heißt. Wir sind heute beim Fritz, um eine neue Folge GT Talk für euch aufzunehmen. Heute gibt es die Fortsetzung zu einer Folge, die wir schon mal gemacht haben, damals aber Daniel und ich, nämlich Spiele, für die wir früher zu dumm waren, also Spiele, die wir als Kinder, Heranwachsende, Jugendliche nicht so recht geblickt haben, was vielleicht zu interessanten Gameplay-Erfahrungen geführt hat. Wer von uns beiden soll denn anfangen? Jetzt habe ich schon so viel geredet.
Ich sage erstmal Hallo. Ja. Hallo, liebe Zuhörer und falls ihr das auf dem YouTube-Kanal euch anschaut, auch liebe Zuschauer. Von mir aus kannst du gerne anfangen. Wir müssen auch mal schauen, ob wir irgendwie Überschneidungen haben. Ich sehe hier schon eine Überschneidung. Mhm. Oh, und ein ganz... Oh.
Fritz guckt übrigens auch hier auf dem Tablet und nicht immer einen Schritt, falls ihr euch das
das ist ja eine schöne Überraschung. Ja, fang ruhig gerne an.
Okay, also das erste Spiel, für das ich früher zu dumm war, ist Ultima Online. Eines der frühen MMOs.
Es war vor allem mein erstes
MMO damals. Ich habe das aber nicht gespielt, als das rausgekommen ist, sondern erst mit der Third Dawn Erweiterung. Das muss dann um 2001 ist es, glaube ich, erschienen. Es gab vorher schon irgendwie, glaube ich, Second Renaissance und dann halt das Hauptspiel. Mhm. So, ich habe noch nie vorher ein MMO gespielt gehabt und das war auch die Zeit, in der ich zu Hause auf dem Dorf halt erst ein 33.6er und danach krass aufgerüstet auf ein 56K-Modem hatte. Mhm. Ich habe mich von Klassenkameraden da reinquatschen lassen, dass es das Geilste ist, MMOs zu spielen und dass man sich da in endlosen Welten und was die immer so erzählt haben, das hat mich ja total geflasht. Da gibt es eine endlose Welt voller Abenteurer und alle auf der ganzen Welt spielen da drin und das ist alles, was du dir je vorgestellt hast, kann dort Wahrheit werden. Also habe ich mir auch Ultima Online Third Dawn gekauft und das gespielt. So, 2001 muss ich 16 gewesen sein oder so. Das heißt, man könnte eigentlich schon voraussetzen, dass man einen gewissen Intellekt erreicht hat. Also, das, was jetzt gleich kommt, macht die Sache also ein bisschen peinlicher. Was ich bei diesem Spiel nicht so recht geschnallt hatte, was aber auch ein bisschen daran lag, dass Klassenkameraden erzählt haben, dass dieses Spiel schon auch ein bisschen schwer ist. Also das ist nicht so das absolut easyste, was man da draußen machen kann. Ich habe dieses Spiel angefangen zu spielen, habe dann halt eine Weile gespielt, dann habe ich irgendwann wieder ausgemacht, am nächsten Tag wieder angemacht, war alles weg. Wieder von vorne angefangen. Fuck. Aller ganze Fortschritt weg. Mist. Naja, muss ich wohl irgendwie nicht gecheckt haben, wie man speichert oder so. So, wieder einen Tag gespielt. Ich so, das sieht aber ja auch ein bisschen anders aus. Seltsam. Wo sind eigentlich meine Freunde, die ich schon online hatte? Egal. Ausgemacht. Am nächsten Tag weitergespielt.
Irgendwann, ich bin aber echt mal gespannt auf die Auflösung, weil ich auch so ein MMO-Idiot bin.
So, irgendwann. Ich will gerne sowas sagen wie... Nach dem dritten Tag, was war bestimmt erst an der zweiten Woche oder so, stellt sich heraus, dass man immer, wenn man in Ultima Online startet, am Anfang einen Chart auswählen muss, also einen Server.
Ah, lass mich raten, du wusstest auch gar nicht, was das Wort Chart überhaupt bedeutet.
Ich wusste
nicht,
was das Wort Chart bedeutet. Ich wusste nur, ein Kumpel hat gesagt, ich soll am Anfang auf Drachenfels klicken. Und ich dachte halt einfach nur, das ist halt so die, keine Ahnung, die Gilde oder so oder... Ich weiß nicht, was es genau hätte sein sollen. Drachenfels war eben einer von den Charts, also quasi der Server. Das war der Server für den deutschsprachigen Raum, wo man halt bevorzugt dann auch deutschsprachige Mitspieler gefunden hat. Das heißt, ich habe mich in das Spiel eingeloggt, am ersten Tag auf Drachenfels mit den Kumpeln gespielt, da halt eben Freunde gefunden, Ausrüstung verdient und so. Ausgemacht, am nächsten Tag einfach ohne zu gucken auf Start gedrückt und dann ist er einfach auf den ersten Server, der halt da war, wo du halt wieder bei Null anfängst und das Spiel habe ich halt dann über Tage immer wieder und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dann da in diesem Auswahlmenü immer wieder was anderes anzuklicken, aber jedenfalls halt mega oft quasi wieder von Null angefangen und mich nicht gewundert, was da los war. Ja, das ist ja nur das eine an diesem ganzen Spiel, weil ich habe mega Ärger gekriegt, dass ich das überhaupt gespielt habe, weil das war damals, die Jüngeren können sich das gar nicht mehr vorstellen, man musste sich mit einem Modem ins Internet einwählen und das heißt, zu der Zeit, in der du im Internet warst, in der du mega langsam im Internet warst, war das Telefon besetzt. Und
ja, zwar, vor allen Dingen hast du ja auch pro Minute bezahlt.
Und du hast pro Minute bezahlt. Das heißt, ich hatte nicht nur nach dem ersten Monat Ultima Online-Dummheit eine mega hohe Telefonrechnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das war, aber ich habe richtig Ärger dafür gekriegt. Sondern es war auch so, dass mega viele wichtige Leute und wichtige Anrufe bei uns zu Hause nicht durchgekommen sind, weil ich halt, sobald ich zu Hause war, Ultima Online gespielt habe und da war halt den ganzen Tag die Leitung dicht.
Was habt ihr denn zu Hause für mega Anrufe bekommen?
Da werden da halt von meinen Eltern irgendwelche Arbeitssachen und die haben auch einen Sportverein geleitet, wo es irgendwie darum ging, wichtige Sportveranstaltungen verschieben sich oder so und du, das halt besetzt gewesen. Ja, das war Ultima Online von Origin Systems von 2001. Und ich glaube, das läuft heute noch.
Das läuft noch.
Ich guck mal, ob ich auf Drachenfeld bin. Wobei, ich müsste auf jedem Server ja einen Charakter haben.
Ich kann sagen, der ist wahrscheinlich aus Tradition da schon zum König ernannt worden, um die Leute wieder zurückzulocken. Ja, schön. Finde ich ein schönes Beispiel. Ich muss gestehen, bevor ich mit meinem ersten anfange, aber ich habe zum Beispiel auch Ultima 8. Wäre auch so ein Beispiel, habe ich jetzt heute nicht dabei, aber das habe ich auch nicht richtig geschnallt, da ich auch eine englische Version gehabt und nicht so richtig gewusst, was ich da mache. Ich habe es verhältnismäßig weit gespielt, aber ich habe nicht verstanden, was ich da eigentlich gemacht habe. Also ich habe jetzt hier mehr auf meinem Fernseher, deshalb gucke ich hier so ein bisschen an der Kamera vorbei, habe ich mir jetzt die 7 Spiele habe ich mir rausgesucht und habe jeweils die Wikipedia-Seiten davon aufgemacht, weil das halt einfach alles zu lange her ist, dass ich so genau jetzt noch wüsste. Denn es geht zurück ins Jahr 1993 mit meinem ersten Spiel. Und ich habe recht früh eigentlich schon meine Leidenschaft für so Fahrzeugspiele entdeckt. So Wing Commander, X-Wing, dann halt Schleichfahrt später. Und so ein bisschen so ein Vorgänger im Geiste von Schleichfahrt war 1993 ein Spiel namens Subwar 2050. Gab es auch noch ein Add-on für, das hieß The Plot Deepens, obwohl ich von dem Plot von der Story nie was verstanden habe. Aber es hatte solche Ladesequenzen, also schon solche U-Boot-Buchten. Und das spielt ja, wie gesagt, ein bisschen in der Zukunft, wo dann auch draußen am Hafen so ein Mech lang lief. Also es war eigentlich die perfekte Verbindung, da lief ein Mech über dem Wasser lang. Und in diesem Hangar lag eine Art Kampfjäger-U-Boot. Also sie waren nicht so wie bei Schleichfahrt-U-Boote, wo du dann tatsächlich Kugeln schießt, sondern du hast tatsächlich mit Torpedos geschossen. Mhm. Hast also auch nicht viele dabei gehabt. Aber es war eher so ein Kampfgleiter-U-Boot. Das war ein bisschen vergleichbar, fand ich zumindest, war ja auch die Zeit mit Sequest. Sequest fand ich halt super geil. Das war der Wahnsinn. Und das war mehr oder weniger so ein bisschen das Spiel dazu. Ich habe es nie verstanden. Ich habe nie eine Anleitung dazu gehabt. Es wird einem Spiel auch nichts erklärt. Es gab einen ganz komischen Kopierschutz, wo du dann auch immer so am Anfang so aus der Anleitung irgendwelche Sachen raussagen musst. Ich hatte diese Anleitung nicht. Ich hatte nur die Sachen, die man dann irgendwie raussuchen musste. Man kann das übrigens bei GOG heute auch noch kaufen. Und dieser Kopierschutz ist noch drin. Also du musst dann quasi das PDF aufmachen mit diesen Sage, wie viel Tonnage hat das und das U-Boot, der und der U-Boot-Typ. So, und dann war das quasi, ja, hast du dieses Jäger-U-Boot gespielt. Und was das hatte, war zum Beispiel Temperaturschichten. Also da ist dann im Wasser immer so eine Schicht mitgeschwommen, so ein Drahtgitter, wo unterschiedliche Temperaturschichten sind. Und im Wasser ist ja so, im U-Boot-Kampf ist ja auch so, dass du dich verstecken kannst, wenn du in einer anderen Temperaturschicht und so bist.
Weil die Torpedos auch Wärme.
Genau, weiß ich auch nicht, aber das ja. Irgendwie geht das. Und das ging da auch so ein bisschen. Mhm. Und es sah für seine Zeit verhältnismäßig gut aus. Das war von einem Entwicklerstudio namens, ich weiß es eigentlich aus dem Kopf, aber ich gucke jetzt da trotzdem hin, von Particle Systems. Das sind die haben später die iWar-Spiele gemacht, die zu den wahrscheinlich vergessensten, aber auch zu dem, gerade das erste iWar, zu den besten Weltraumspielen aller Zeiten gehören. Also die waren so fantastisch, weil die im Grunde genommen wie von der Story her wie eine Star Trek-Folge oder so waren oder Babylon 5-Folge und spielerisch halt auch ziemlich, ziemlich cool, anspruchsvoll gewesen. Und das war das Vorgängerspiel. Aber ich habe nie wirklich verstanden, was ich da gemacht habe. Habe immer von den Kampagnen, es gab mit dem Add-on gab es glaube ich 7 Kampagnen oder so, immer so die ersten 1-2 Missionen gespielt, nie schon allein das Missionsbriefing nicht verstanden. Ich meine 1993, da war ich 11, das habe ich nicht gekonnt, also das habe ich nicht, konnte ich nicht durchsteigen, was da genau gemeint ist im Detail, aber ich fand es trotzdem cool, ich habe es mir auch, als es auf GOG kam, sofort gekauft und dann nicht gespielt. Ja, zum Laufen gebracht, aber nicht gespielt.
Wenigstens für die Nachwelt.
Aber es hat, aber ich find's witzig, dass das so gehalten hat, weil ich meine, ich habe das ja heute noch, wenn ein neues MechWarrior kommt oder so, Und es war halt auch ein Singleplayer-Spiel. Bin sofort dabei. Und ich liebe immer noch, ich finde, das machen Spiele, haben Spiele ein bisschen vergessen zum Teil, so geile Menüs, so schön animierte Menüs, wie früher bei den X-Wing-Spielen. Das war schon eine Freude, in die Menüs zu kommen, weil da dann ein Stormtrooper oder ein Rebell irgendwie langgelaufen ist. Oder wenn du dann gestartet bist, es kam so eine kleine Animation und so. Und das ist heutzutage, ich finde, das ist ein bisschen zu unterschätzt, dieses einen Rahmen geben. Das ist auch, wenn man zum Beispiel Mass Effect 1 jetzt mal nochmal startet, oder auch Command & Conquer 1, schon allein die Installationsbildschirme oder die Startbildschirme, wenn dann der Name von der Figur geladen wird und so. Das ist so liebevoll gemacht.
Das ist aber wirklich auch mal, wo du es gerade sagst, das ist was völlig verloren gegangen ist mit sowas wie mit Steam und anderen so Installationsprogrammen und auch wie das auf Konsole ist, wenn du ein PC-Spiel damals installiert hast, wie schon das Setup war. Wenn dann da schon so Bilder reingeladen wurden, wie du da gehypt wurdest, was die Vorfreude
ist. Also Command Conquer hat das ja, das Command Conquer 1 hat das ja komplett animiert und Teil der Geschichte gemacht. Hast du ja quasi über dieses EVA-System das alles installiert. Und ursprünglich sollte ja die Command Conquer Geschichte, hat mir Micha heute erzählt, das war ja ursprünglich gedacht, das wurde dann, ging dann verloren im Laufe der Entwicklung, dass du ein Hacker bist.
Das habe ich dir erzählt.
Ach, du hast du erzählt, ich dachte, Micha Graf hat mir das erzählt.
Genau.
Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. MechWarrior hatte das zum Beispiel auch, MechWarrior 3 und 4, wenn du da die Installationsdisks machst, kriegst du quasi die Vorgeschichte erzählt. Und das ist echt ein bisschen schade, dass das
heute nicht. Kann ich fast mal eine eigene Folge machen, was so
raussuchen,
bei Computerspiel Faszination bis heute verloren gegangen ist.
Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, Strike Commander damals auf der, das war so ein Flugzeug-Action-Spiel, auch von 93, glaube ich, von Origins System, also den auch Wing Commander Macher. Und da gab es dann später eine CD-Version mit einem aufwendigeren Intro und auch Sprachausgabe war gleich dabei. Und da war das Lademenü für die CD, war so eine sich drehende CD, die dann das, wie heißt denn das Spiel, wo unten dieser Balken ist und du musst dann verhindern, dass das unten durchfällt. Du bewegst diesen Balken unten und da,
ja,
in der Vollversion, Breakout oder so,
ja,
Breakout, in der Vollversion musst du da auch noch Steine weghauen. Das war da nicht, da musstest du nur aufpassen, dass es nicht unten durchgeht.
Ja.
Das war so der Lade, das cool. War die Ladesequenz, naja, verrückte Sachen.
Apropos technischer Fortschritt, der nicht für uns alle gut gegangen ist. Ich habe jetzt gleich, also wahrscheinlich teilen wir das eher auf, aber es sind jetzt drei Spiele, damit du auch mal wieder zu Wort kommst mittendrin, es sind drei Spiele, die alle auf die gleiche Art und Weise unheilvoll in meinen Besitz übergegangen sind. Ich habe mir nämlich um die Jahrtausendwende rum, also keine Ahnung, ich lass es 2002 gewesen sein oder so, oder 2000, ich weiß es nicht genau. Irgendwann habe ich mir ein DVD-Laufwerk gekauft für meinen PC. Mhm. Und bei diesem DVD-Laufwerk war mit beigelegt drei Spiele, die ich jetzt wirklich, es ist mir nach und nach gekommen, keins von denen auch nur irgendwie gereilt hätte. Aber ich hatte es und es war die Zukunft, weil es ist DVD, ne? Das ist nicht mehr hier so eine scheiß CD, es ist DVD. Versatile, das ist es, ne?
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, ich sehe es ja schon, aber ich bin verwundert, dass das,
ja.
Ich wusste gar nicht, dass das erste überhaupt auf DVD gab.
Das erste, das, ich glaube, das ist auch die Überschneidung von uns beiden, war Baldur's Gate,
ja.
Der große Rollenspielklassiker, der heute noch zitiert wird, wenn es darum geht, was Rollenspiele alles verloren haben heute, dann heißt es immer, aber Baldur's Gate, da war das noch alles richtig und so. Baldur's Gate war zu der Zeit, dass ich ein DVD-Laufwerk gekauft habe, schon mindestens 2 oder 3 Jahre draußen. Und das ist damals eben auf CD erschienen und dann war eben das Coole daran, du musstest eben hier nicht mehr so ein ganzes Checkbuch an CDs da irgendwie installieren.
Das war 98.
Genau, sondern du hattest halt jetzt alles auf einer Scheibe und ich weiß nicht, ob in der Version auch die Videos in einer besseren Qualität waren. Da gibt es ja so ein Intro-Video auf jeden Fall. Das ist auch schon die Info, die ihr wissen müsst, weil mehr als das Intro-Video von diesem Spiel habe ich nie gesehen. Ich habe bis heute Baldur's Gate nicht verstanden. Ich habe schon in den ganz am Anfang kämpfen wir gegen irgendwelche Ratten irgendwo in so einem Dorf, ist es in so einem Keller vielleicht sogar, nicht mal das.
Nee, ich glaube, du bist ja am Anfang in dieser Burg
oder in der
dann kommst
Burg.
Du raus und sollst zum nächsten Ort und ich habe es mehrmals angefangen und die ersten paar Male, wo ich es angefangen habe, bin ich schon nicht in den ersten Ort gekommen. Ich habe nicht verstanden, was das mit diesen Würfeln auf sich hat. So Brettspiel-Würfelspiele gab es bei uns halt auch einfach nicht, also wir hatten keine Traditionen dazu. Also ich habe es ja auch auf der Liste, das können wir uns das vielleicht ein bisschen teilen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe es bis heute nie gespielt. Richtig. Jetzt kommt es für Konsole Ende des Jahres, jetzt habe ich schon überlegt.
Was Baldur's Gate?
Ja, witzigerweise, ja. Weil ich, nachdem ich ausprobiert habe mit Pillars of Eternity, das funktioniert gut auf Konsole, kann man gut starten, überraschend gut. Jetzt habe ich schon überlegt, vielleicht kaufe ich es mir da nochmal, nachdem ich es auf dem PC schon 2 oder 3 Mal gekauft habe. Gab ja dann auch noch diese Enhanced Edition. Dann habe ich es auf dem Tablet Teil 1 und Teil 2 gekauft. Stellte sie heraus, mein Tablet hat gar nicht genug Platz, das zu installieren und Chipkarte wird auch nicht erkannt für Installationsort. Habe ich mein Tablet noch Break für den Urlaub, um das spielen zu können. Das Tablet ist inzwischen kaputt, so halb. Also ich kann noch Netflix damit gucken, aber alles andere geht schon nicht mehr.
Ja.
Also für Baldur's Gate habe ich eigentlich ganz schön hohen Preis bezahlt dafür, dass ich das nie gespielt habe.
Verrückt. Was ich jetzt nicht ganz zuordnen kann, also ich habe mich so erinnert, dass ich nie mehr oder weniger diesen Anfangspart auch nur geschafft hätte, von Baldur's Gate 1. Ich habe aber ganz deutliche Erinnerung daran, dass ich mit meiner Party, ich weiß nicht, wann man da eine Party
kriegt. Ja, das ist ja eine Party. Deshalb macht es auch ehrlich
gesagt. Aber hat man am Anfang schon eine Party?
Na, das geht recht schnell.
Also ich weiß noch, dass ich endlos kopflos mit meiner Party durch die Gegend gezogen bin. Und du hast ja dann immer so mehrere so große Bildschirme. Also es scrollt, glaube ich, ein bisschen und dann geht es irgendwann in den nächsten Bildschirm über. Endlos in der Pampa rumgelaufen, ohne zu wissen, wo ich überhaupt hin soll, bis ich irgendwann Minsk und Boo, also Minsk ist dieser, ist das Partymitglied, der hat diesen Hamster Boo,
genau,
dann gesagt haben, wir haben jetzt keine Lust mehr auf diese planlose Scheiße, du hilfst ja gar nicht dem, was wir eigentlich machen wollten, dass der mich angreift. Dann habe ich den Typen und seinen Hamster noch totgeschlagen und dann wusste ich, okay, das wird hier nichts mehr. Cut my losses raus hier. Hab dieses Spiel weggelegt und bis heute nicht mehr angefasst. Könnte ich jetzt dann wieder tun, wenn es für die Konsole kommt.
Ich war witzigerweise damals, ich war ein Fallout-Kind. Ich habe Fallout dann gespielt, also Fallout 1 und 2 und habe das auch deutlich, ich fand es deutlich besser, weil man eine Figur war. Ich war nie ein Fan davon, von Party-Rollenspielen. Eigentlich bis Knights of the Old Republic, weil das recht zurückgefahren war. Ich mochte das nicht, dieses Management von den Leuten. Fand ich immer nervig. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich den jetzt falsch einstelle, dann irgendwas funktioniert da nicht. Ich wusste schon allein bei den Spielen damals auch nicht, hab nie ganz geschnallt, zum Beispiel sowas wie Gesprächscharakterwerte. Zählen die, wenn ich einen, also nimmt der automatisch, wenn ich dann mit jemandem spreche, der am besten fürs Sprechen geeignet ist? Oder wie mache ich das eigentlich? Also diese ganzen Sachen so. Ich war mir nie sicher, wie dieses Thema funktioniert, hab's nie ganz verstanden. Und dann ist auch irgendwann der Zug abgefahren und dann gab's Gott sei Dank Fallout und Mass Effect und dann hatte sich das Thema zum Glück gegessen. Und bei Fallout war halt das Schöne, dass das ein System war, was eigentlich eher für einen Computer gebaut war, weil es total einfach zu lesen war. Es waren einfach Zahlen, die hochgingen. Und weil das Geld läuft ja alles, ja, D&D läuft ja alles auf Würfel zurück. Und ich habe bis heute, ich habe da keinen Zugang zu. Es ist mir auch, selbst wenn wir jetzt Pen and Paper mäßig machen, dieser Würfelteil ist mir völlig egal. Also das ist mir, das gibt mir gar nichts. Schade.
Das war also dann die erste Disc aus dem DVD-Laufwerk. Und
das war dann aber auf einer Disc. Ne? Es kam ja ursprünglich, glaube ich, auf 4 CDs oder so.
Ja, aber das war dann die Errungenschaft auf einer Disc. So. Das also schon mal völlig daneben gegangen. Also die nächste Disc auf dem beigelegten Spielepaket rausgeholt. Und das war Blade Runner, also das Adventure-Spiel, was Westwood damals dazu gemacht hat. Es ist ja nicht eine direkte Filmumsetzung, sondern es spielt in der gleichen Welt und es erzählt natürlich eine ähnliche Geschichte, aber es spielt, soweit ich das verstanden habe, nach der Filmhandlung. Oder so parallel und
gleich danach. Ich glaube, das ist einfach nur, das hat gar nichts, das muss gar nichts miteinander so.
Also ich glaube schon, dass es Hinweise auf Charaktere eben gibt und auch
Charaktere. Es kommt ja auf welche auf.
Genau.
Also, ja.
Jedenfalls, was keine gute Ausgangssituation für mich war, ich habe Blade Runner zu dem Zeitpunkt nicht gesehen gehabt, den Film, habe den erst Jahre später gesehen und kreuzigt mich, aber ich finde auch Blade Runner nicht so geil. Ich finde, das Film ist nicht so, weiß nicht, das Ganze.
Ja, ist ja auch sehr langsam und sehr.
Ich habe den vor allem in dieser
Ultimate-Fassung
gesehen und das war halt, vielleicht hätte ich nicht die Ultimate-Fassung gucken sollen, ich hätte einfach die kürzere Fassung gucken sollen, aber ich bin nie warm geworden mit Blade Runner, war aber für den das Ding völlig egal. Das heißt, ich hatte aber auch keine Ahnung, worum es in Blade Runner überhaupt geht. Also diese ganze Replikantengeschichte war mir damals halt nicht bekannt. Jetzt war das Spiel auf DVD, also eigentlich endlos Platz, aber trotzdem nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals auf Deutsch gab. Es kann gut sein, dass es das auf Deutsch gab. Ich hatte nur die englische Fassung oder konnte es nicht anders einstellen als auf Englisch. Und das ist ja auch so ein Detektivspiel. Eigentlich richtig cooles Detektivspiel, weil das ja auch so Funktionen drin hat, dass das bei jedem Spielstart bestimmte Parameter randomized. Also du musst rausfinden, wer im Spiel ist ein Replikant und wer ist ein Mensch. Und das ändert sich bei jedem Spielstart. Das ist eine richtig coole Idee für so ein Adventure. Also wüsste ich jetzt nicht, was da Vergleichbares gibt, dass so wichtige Plotpoints randomized sind. Jedenfalls aber ich, der smarte, coole Entwickler, Ermittler, der keine Ahnung von dieser ganzen Handlung hatte, bin dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo man auf der Polizeistation auf den Schießstand gehen soll. Und dann soll man eine bestimmte Punktzahl irgendwie erreichen, damit die Story weitergeht. Ich habe im Nachhinein gelesen, das wäre wohl gar nicht zwingend nötig gewesen. Man könnte wohl auch einen anderen Pfad gehen, um die Geschichte voranzutreiben. Aber irgendwie habe ich in Erinnerung, das war für mich immer die Sackgasse, Weil dann heißt es so, du gehst jetzt in diesen Übungsparcours rein, das ist dann wie so Parcours-Schießen halt, dass da überall so Dings ausklappen, so Ziele, und dann schießt man mit seiner Dienstwaffe drauf. Die kamen aber nie. Kam halt nix. Und dann kommst du da auch nicht mehr raus.
Weißt du warum?
Ja, und jetzt habe ich Jahre später halt rausgefunden, es hat damit zu tun gehabt, dass der Computer, auf dem ich das damals gespielt habe, zu neu war.
Ach, das war dieser Bug, das war der Bug mit der CPU.
Ah, okay. Und das kann man quasi, hätte man beheben können, wenn man das mit einem Kompatibilitätsmodus gestartet hätte. Oder es gibt auch solche CPU-Bremse und solche Tools, die man da irgendwie benutzen kann. Das hätte das Ganze wohl gefixt. Habe ich aber nie rausgefunden.
Ja.
Also habe ich auch dieses Spiel, was bestimmt mega cool ist, und weg. Da waren schon 2 von 3 Spielen quasi.
Das war schon echt gut. Das Traurige ist ja auch, dass es das auch gar nicht mehr gibt. Also es gibt keine Download-Version davon. Also es gehört.
Müsste ich doch mal nach der DVD suchen.
Gehört zu den verlorenen Spielen so ein bisschen.
Ja.
Witzigerweise kann ich aber zumindest als Nebensatz eingrätschen, weil es ja ein Adventure ist. Ich kann einfach alle Adventures der 90er Jahre reinwerfen. Ich habe kein Adventure in meinem Leben jemals von allein durchgespielt. Ohne Hilfe. Noch nie ein Adventure. Also ein Point-and-Click-Adventure. Am weitesten habe ich tatsächlich bis ganz kurz vors Ende bei Geheimakte Tunguska geschafft, weil ich das nachvollziehbar fand, die Art der Rätsel. Mhm. Nie ein LucasArts-Adventure durchgespielt, weil ich habe das, die Art und Weise, wie da die Rätsel zusammenkommen, das habe ich nie begriffen. Und ich hatte vor allen Dingen auch keinen Spaß daran. LucasArts-Adventures
haben ja immer auch, fand ich, obwohl die gut auf Deutsch übersetzt waren, stark darunter gelitten, dass die so selbstverliebt in ihre Wortwitze waren, die man dann nicht so gut übersetzen konnte. Also ich meine, das beste Beispiel ist das mit Monkey Wrench. Das ist halt wirklich, dass du einen Schraubstock nehmen sollst.
Ah, okay. Also ich hatte alle angefangen immer und auch teilweise sogar okay weit gespielt, wie sich im Nachhinein herausgestellt habe. Erst so 10, 15 Jahre später gemerkt, ach, ich war ja recht weit. Damals war ja nicht so von wegen, da gucke ich mal die Lösung an, gucke ich mal das Longplay auf YouTube an, wie weit ich denn noch so bin, habe ich ja keinen Schimmer gehabt. Aber tatsächlich, Adventures waren immer nicht, ich fand das immer komisch. Da fällt
übrigens gerade was ein.
Diese Rätsellösung.
Ich habe damals Monkey Island 1 über Jahre durchgespielt, weil, wie gesagt, es gab keine Möglichkeit, irgendwie Komplettlösungen sich herzuholen. Habe ich ja dann in der anderen Folge auch schon erzählt, es gab halt nur in der Zeitung Bestseller Games, aka Besteller Games, wie ich sie damals genannt habe, gab es mal Komplettlösungen. Aber sonst gab es das halt nirgends. Und ich weiß noch, ich hatte damals einen Bekannten, von dem, der hat das Monkey Island durchgespielt gehabt. Das war aber ein Bekannter von meinem Stiefvater. Und dann habe ich über Monate, immer wenn die den besucht haben, als Auftrag mitgegeben, frag den doch, wie man bei Punkt X das und das bekommt. Wie handelt man Stan, den Gebrauchtboothändler, runter, dass man das Boot kriegt und so. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das toleriert habe, dass meine Eltern den besucht haben, weil ich dann endlich wieder knallharte Infos bekommen habe, wie es weitergeht in Monkey Island.
Das ist ja der Hammer. Ja, ich weiß auch nicht. Diese ganze Trial-and-Error-Geschichte bei dir, bei so vielen Adventures auch dabei ist, ich fand das immer doof. Vor 1 oder 2 Jahren hatte ich das Silence durchgespielt, also das zweite von diesen Whispered World. Ich glaube, das zweite ist ja Silence. Das hatte ich tatsächlich durchgespielt, aber damals, so in den 90ern, ich hatte nie die Geduld auch dafür. Also irgendwann kommst du ja dann an den Punkt, wo du anfängst, alles durchzuprobieren, weil du einfach nicht mehr weiter weißt.
Alles
und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das kann ja nicht der Spaß sein an dem Ding, da war ich immer raus. Also.
Ja, aber ich finde, das ist schon voll der Thrill, wenn er die ganze Zeit sagt, das kann ich tun. Und dann plötzlich macht er eine Animation. Und wenn es manchmal gibt es ja dann auch so Schrott, also so Spaßanimationen, die dann nichts bringen, aber es ist wenigstens lustig, dass du was Blödes probiert hast. Was du übrigens gerade gesagt hast mit das Westwood-Ding hier, das Blade Runner gehört zu den verlorenen Spielen, das gehört ja wirklich zu den verlorenen Spielen, weil Lewis Carson im Interview auch gesagt hat, die ganzen Assets sind weg. Das ist alles weg. Also diese ganzen, ich dachte nämlich, ich bin dem Irrtum aufgesessen, dass es eine HD-Version von dem Spiel gibt. Mhm. Also diese DVD-Version, die ich hatte, war quasi das gleiche Spiel wie damals, nur halt alles auf einer Disc zusammengefasst. Aber die haben diese Aufnahmen ja in viel höherer Qualität damals angefertigt, mussten sie dann mit Kompression halt runter auf eine kleinere Auflösung bringen. Aber diese Originalaufnahmen, die ja mit richtig gutem Filmequipment gemacht wurden, das ist alles weg. So bitter. Das passiert halt in der Branche so oft, wenn da irgendeine Firma pleite geht oder so. Da gibt es halt kein Archiv, wo sowas aufgehoben wird. Das ist einfach beim Teufel dann.
Wo du gerade noch gesagt hast, von wegen, ja, immer so dieses Durchprobieren und dann, das kann ich nicht machen. Ich musste mal für die GameStar vor Jahren ein Adventure tatsächlich auch testen, was mit das Blödeste war, was ich je machen musste, aber mein Gott. Und zwar war das Vampire irgendwas. Da sollten auch mal Nachfolger von kommen.
Ja.
Und es war aber auch einfach wirklich nicht gut. Ich hatte aber dann im Notfall auch eine Komplettlösung. Es war auch nicht lang. Und das war so beschissen schlecht, weil da war zum Beispiel, da bist du in einen Trailer reingekommen, also in einen
Wohnwagen
reingekommen, wo 15 oder 20 Interaktionspunkte drin waren. Und sie waren alle nicht bedeutend, aber es gab jeweils immer so vier Varianten, wie du mit denen interagieren kannst, und immer hat sie irgendwie eine Art von, na, das ist jetzt nicht wichtig gemacht dazu. Ich dachte, ich werde bescheuert. Also das Spiel war vollgepackt mit Orten, die vollgepackt waren mit Interaktionspunkten, die nie eine Rolle gespielt haben. Mhm. Also wirklich vielleicht 20% der Interaktionspunkte, die wichtig waren, und der Rest war Dreck.
Ja.
Also, oh, furchtbar. Furchtbares Design. Naja.
Das heißt, das war bei mir Blade Runner und du hattest es gesagt, alle LucasArts Adventures. Soll ich dann gleich das dritte im Bunde oder magst du das nächste machen?
Warte mal, kann ich erzählen? Ich hatte mir tatsächlich hier Indiana Jones aufgemacht als Tab. Da bin ich, glaube ich, bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis bin ich gekommen bis in irgendeinem Wüstental ist oder so. Gibt es sowas?
Also das vierte Indiana Jones Adventure von LucasArts, das dann nicht mehr auf einem Film basiert, sondern quasi eine eigene Geschichte
erzählt. Den Film, die es nie gab.
Wo ich mir immer gewünscht hätte, dass das Film gibt.
Ja, ich auch immer gehofft.
Aber du bist nur ein bisschen in die Wüste gekommen.
Irgendwas mit Wüste?
Kann das also sein? Ich weiß noch, dass es witzigerweise, man konnte ja drei Wege auswählen. Es gab ja den Teamweg, den Rätselweg und den Actionweg.
Das weiß ich nicht mehr.
Also das, je nachdem, welche Vorliebe du hast, und das ist ja, glaube ich, auch danach nie wieder in irgendeinem Adventure großartig gemacht worden, dass du dann die Abfolge der Schauplätze sind anders, die Arten, wie komplex die Rätsel sind, wie viele so Minispieleinlagen es gibt, ändert sich halt je nachdem, welchen Weg du machst. Und ich war dann, witzigerweise, ich habe es, glaube ich, nur in dem Koop-Weg durchgespielt, also wo man dann zusammen mit, also sie heißt Sophia Hapgood oder so, die Begleiterin, zusammen mit Sophia muss man halt viel zusammen arbeiten und mit der halt sprechen, also das ist kein Koop-Spiel, sondern du hast halt zwei steuerbare Figuren, aber du spielst du alleine. Und nur da habe ich das hingekriegt. Auf den anderen beiden Wegen waren entweder die Actionsequenzen zu schwer, also da musst du dann irgendwie so Schlägereien ja irgendwie machen, was ich nie geschafft habe. Also an einem bestimmten Punkt kommt dann irgend so ein krasser Nazi-Offizier, den man kaputt hauen muss, und das ging einfach nicht.
Ist auch lustig, ne, dass wie früher Adventures noch so waren. Also dass so eine Sachen früher in Adventures drin war, weil das ist ja dann irgendwann später, Ende der 90er, völlig aus den Adventures verschwunden.
Und
oder sterben können.
Genau, also du wurdest ja dann schon wieder an einen Punkt zurück, du kannst ja speichern und so, ja. Aber das ging halt irgendwie nicht. Nee, Quatsch, und dann war es auch so, es gab dann in diesem Actionweg ein Rätsel, was ich nicht gecheckt habe. Also ausgerechnet in dem Hau-drauf-Weg war ein Rätsel, wo ich nicht weiterkam, und nur in dem Koop-Weg habe ich das Spiel durchgespielt. Aber wenigstens durchgespielt.
Mehr als ich.
Ja.
Mehr als ich. Aber das ist, wenn wir eh schon bei Adventures sind, dann nehme ich hier einfach mein nächstes, was auf der Liste steht. Was auch ein Adventure ist, aber ein First-Person-3D-Adventure, wo es noch keine 3D gab, mehr oder weniger. Und zwar Myst.
Ich darf dir hiermit gratulieren, wir sind exakt gleich blöd. Das habe ich nämlich in der letzten Folge auch, als ich mit Daniel gesprochen habe. Ich habe nämlich auch Myst nie.
Ja. Das hat man damals einfach, warte mal, ich schaue mal kurz, wann kam es raus? Das kam
93.
Auch 93. Das hat man damals gekauft oder irgendwo gehabt, irgendwo her. Und das war so ein klassisches, oh, guck dir das mal an, das sieht so unfassbar gut aus, Spiel, was jeder wahrscheinlich so die erste halbe Stunde irgendwie ein bisschen rumgeklickt hat, ein bisschen von dem Moni 3D vorgerenderten Bildern zum nächsten gegangen ist, gesagt hat, gestaunt, boah, ist ja geil, ist ähnlich wie Journeyman Project. So, boah, sieht ja voll geil aus und so. Und das Spiel an sich war eigentlich totale Scheiße. Also die Geschichte war dumm, es war halt mit Live-Action-Schauspielern, die Rätsel waren sowas von an den Haaren herbeigezogene, so immer so oft so kleine Maschinchenrätsel oder so in sich abgeschlossene, wie so ein Rätselraum. Aber auch nicht sonderlich toll eigentlich. Aber ich war auch einfach viel zu jung dafür und ich habe das nicht geschnallt. Das war, glaube ich, auch auf Englisch. Also es gab Sprachausgabe, glaube ich, schon. Also diese Videos, diese
eingeblendeten
Videos,
schon, da war gesprochen eine
Sprachausgabe. Und das war, mein Gott, gab 2000 Nachfolger davon, aber es war so ein, wie so Rebel Assault halt, so ein Grafikblender aus der Zeit oder Phantasmagoria oder so, das sind keine guten Spiele, um Gottes Willen. Aber sie waren halt so Firsts und dadurch sind sie unsterblich.
Ja, das irgendwo. War aber auch damals, wie gesagt, das war schon der Smash-Hit.
Natürlich.
Es gab ja auch zig Sequels
dazu. Ja, Riven und so kam dann noch. Ja, also das ist, also wenn man so ein bisschen einfach so Videospielgeschichte nachholen will, das sollte man zumindest mal gesehen haben oder vielleicht sogar auch mal gespielt haben. Es gibt gab letztens sogar wieder eine Wiederveröffentlichung von irgendeiner restaurierten Version, weil später kam das Spiel nochmal raus und da waren dann, also im Original hat man sich ja von Bildschirm zu Bildschirm bewegt und später kam das Spiel nochmal raus, wo dann die ganze Welt tatsächlich in Realtime 3D gebaut war und diese...
Das ist so morphed.
Genau das. Also ja. Nee, das ist richtig dahin gegangen. Achso. Also es war alles wirklich echt 3D und die Figur, du hast dich nicht frei bewegt, das war immer noch der Weg, aber der wurde diesmal dann in 3D einfach abgespielt. Aber an sich war das ein... Tut mir leid, aber das war echt nicht gut.
Ja, aber du warst ja auch zu dumm
dafür. Ja, ich war
auch
zu dumm dafür. Also da saßen die Probleme, da waren die Probleme auf beiden Seiten des Bildschirms, kann man dann sagen.
Du bist dumm, du bist dumm.
Ja.
Das war das.
Adventures.
So, ihr sitzt wahrscheinlich in the edge of your seat. Was ist denn das dritte verrückte Spiel, das Michi nicht gecheckt hat von seiner DVD-Sammlung? Und das war das offizielle Akte X-Spiel. Das ist mich auch so.
Das stand auch, da gar nicht drauf.
Das ist mir gerade noch eingefallen. Das ist eben auch, also was war denn noch dabei? Ja, genau. Das Akte X-Spiel. Das The X-Files. Und das war auch so ein Full-Motion-Videospiel mit Original-Schauspielern aus der Serie, aber nur denen, die nicht viel gekostet haben. Und es war irgendwie, Mulder und Scully sind conveniently entführt worden, sodass wir sie nicht zeigen müssen. Nehmen sie Agent Unbekannt und seine Partnerin Agent noch Unbekannte.
Ich glaube, ihr Chef war dabei, ne?
Der
Chef
und der ich glaube, heißt der Skinner?
Skinner.
Der, den sieht man mal.
Doch.
Also der FBI-Chef.
Assistant Director Skinner.
Also der auch aus der Serie. Der taucht auch mal auf und komplett in Englisch,
ja.
Nichts gecheckt von der Fernsehserie, die damals lief. Also ich habe die ab und zu mal gesehen, aber es ist nicht so, dass ich jede Folge verfolgt hätte. Das heißt, auch nicht so wirklich die Ahnung gehabt, weil ich weiß auch gar nicht, ob das in diese Haupt-Alien-Geschichte reingespielt hat, ob das ein abgeschlossener Fall war. Also auch sofort das Interesse verloren und auch nie irgendeinen Ermittlungserfolg da erzielen können. Den einzigen Erfolg, den ich erzielt habe, ist rauszufinden, dass das FBI-Login-System, also da muss man sich ganz am Anfang an seinem Arbeitsplatz im Spiel am FBI-Computer einloggen und wenn du das Passwort nicht weißt, dann reicht es auch einfach immer in das Loch vom B von FBI reinzuklicken. Und ich überhaupt denke so, wenn das heute immer noch so ist.
Security! Wir sollten mal Petra fragen. Die hat das, glaube ich, damals gespielt und auch durchaus geliebt,
ja.
Weil die Serie sehr mochte.
Aber
oder sie hat es gehasst und mochte die Serie, ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Petra und Akte X war.
Das war für mich also der totale Reinfall. So, wenn du dir überlegst, du kaufst halt für teuer Geld so ein DVD-Laufwerk.
Das war das Laufwerk.
Bei dem Laufwerk dabei. Und das heißt, mir wurde halt versprochen, die digitale Zukunft der Spiele. So der nächste ich meine, auf dem Dorf würde das nicht übers Internet kommen. Das musste halt auf Datenträgern dahin gekarrt werden. Und dann waren halt so die ersten drei Abstecher ins DVD-Zeitalter halt so, Junge, du bist so dumm für diese Art Spiele, lass es bleiben.
Die war halt nicht für Dorftrottel gebaut. Ja. Wahrscheinlich hat nie einer damit gerechnet, dass auf dem Dorf die Dinger überhaupt mal ankommen würden. So, ja, ist es nicht so schwierig fürs Publikum? Nein, wir verkaufen das doch nicht auf dem Dorf.
Das war das.
Ja, dann mache ich mal weiter.
Ja.
Und zwar mit einem Spiel, tatsächlich wirklich auch aus meiner Kindheit. Wir sind im Jahr 1990 und da gab es auf dem Master System, das ist der kleine 8-Bit-Bruder vom Mega Drive gewesen, oder Genesis hieß es in den USA, glaube ich, ne, die Konsole. Bei uns hieß es Mega Drive. Genesis, das ist das Sega-Äquivalent zum Super Nintendo gewesen, falls ihr von diesen alten Konsolen noch nie was gehört habt. Super NES habt ihr vielleicht schon mal gehört, wegen diesem Mini-Super NES. Und Sega hatte das auch früher, als sie noch Konsolen hergestellt hatten. Mega Drive, und davon gab es eine kleine Schwester, das hieß Master System. Und auf diesem Master System war ein Spiel vorinstalliert. Wenn man keine Cartridge reingesteckt hat.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, dann war da Alex Kidd in Miracle-Welt vorinstalliert.
Das ist auch so gut, ne? Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, dass Miracle Whip, dass das Miracle Whip heißt, also Wunderpeitsche.
Das wusste ich bis vor ungefähr 7 Sekunden nicht.
Ja. Das ist aber ausgesprochen.
Ich hätte nie dran gedacht.
Miracle Whip.
Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Aber das wird auch in der Werbung so ausgesprochen.
Ja, ja.
Auf Deutsch heißt es auch. Ja,
weil die halt dachten, dass der Deutsche das halt eh nie richtig ausspricht. Also sagen wir mal halt gleich, also, so wie es da geschrieben steht.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das wusste ich nicht. Das ist ja der Hammer. Auf jeden Fall war das ein Jump'n'Run für alle, die sich also quasi kein Sonic leisten konnten damals.
Ich guck mal kurz nebenbei noch, erzähl ruhig weiter, hör dir zu.
Ob
Whip so übersetzt wird, wie ich mir das denke.
Doch, ist doch immer der Gag bei Family Guy. Whip! Weil wie heißt der, das Baby? Stewie sagt doch immer Whip.
Nee, so aber schau mal, das meine ich nämlich jetzt, weil das nämlich die Übersetzung für Schlagsahne ist und nicht Peitsche.
Aber da steht auch Whip.
Ja, Peitsche, aber es ist Schlagsahne. Also es ist
Miracle Whip, Wunderschlagsahne. Ja, ja, klar. Ja,
das erklärt also
mehr. So. Also Alex Kidd in Miracle World. Es gab übrigens noch etliche Nachfolger von dem Ding. Und es war ein klassisches Jump'n'Run. Man hat so ein kleines Kind gespielt und ist durch die Welt gelaufen. Und ich glaube, der Bildschirm ist immer mitgelaufen. Also ich weiß nicht genau, ob er immer mitgelaufen ist. Aber was nicht ging, war zurückgehen. Mhm. Also man konnte den Bildschirm in die eine Richtung weiterschieben, aber in die andere nicht. Es war super schwer. Ich glaube, ich bin immer nur bis Level 3 oder so gekommen. Damals war ja auch nicht von wegen, hey, Speicherpunkt oder so, hast du 3 Leben und dann geh weg, Kind. Früher waren Spiele ja nicht dafür gebaut, dass du die durchspielst, sondern dass du da Wochen dran verbringst und dann nicht verstehst, was du da machst. Und dafür war ich einfach, also ich war einfach zu schlecht da drin. Ich konnte das nicht schaffen. Das war zu schwer. Wie eben viele Spiele von damals eigentlich zu schwer waren. Ich habe von ganz vielen Spielen nie das Ende gesehen. Gerade so diese Klasse, zum Beispiel nie Sonic 1 durchgespielt, weil es mir auch irgendwann langweilig wurde, ehrlich gesagt. War nie so ein Sonic-Fan. Und das Lustige war, dass man zum Beispiel dann eben auch Motorrad fahren konnte oder so ein kleines Unterseeboot gekriegt hat. Und ich weiß nicht, steht da auch ein Flugzeug oder so. Das waren dann so ein paar Abschnitte, wo dann so andere, ja, ein anderes Gameplay so ein bisschen drin war, aber es war klassisch Sidescroll. Ja, und dafür war ich zu dumm. Oder zu schlecht. Und ich wette, wenn ich es heute spielen würde,
das ist auch noch zu schlecht.
Natürlich. Ja. Also wenn ich das mit dem Emulator oder so, ich weiß gar nicht, ob das bei diesen Sega haut ja ständig diese Kollektion auf allen möglichen Plattformen drauf raus, ob das dabei ist. Ich glaube, ich würde das immer noch nicht machen. Ich habe aber zum Beispiel, ich habe auch nie ein Mario-Spiel durchgespielt. Weil ich fand, irgendwann wurden die langweilig. Genauso wie ich nie ein Doom-Spiel durchgespielt habe, weil irgendwann war dieser Reiz von dem, was die ausgemacht hat, durch. Also außer natürlich jetzt hier Doom, die neueren Dooms.
Ja.
Oder eben mit Cheatcode früher in den letzten Level gesprungen, um den Bossgegner zu sehen von Doom. Aber zwischendurch, finde ich, wurden diese ganzen Spiele so, die hatten sich abgenutzt irgendwie. Früher galt ja auch immer ein Spiel, früher war noch eine andere Designphilosophie. Da war immer, ein Spiel muss zunehmend schwieriger und verschachtelter und komplexer werden. Heute ist oft eher, ein Spiel muss eine durchgehend gute Erfahrung sein. Es geht nicht mehr so darum, dass ein Spiel jetzt nach hinten raus super viel schwerer sein muss.
Ja,
also schaut einfach
nicht
mal
als Herausforderung nach hinten raus gedacht.
Genau. Aber es hat man ganz selten, dass ein Spiel jetzt wirklich massiv schwerer wird, weil du meistens dann auch eher mitlevelst. Im Gegenteil, oft wird es sogar leichter, weil du ja als Figur besser wirst. Mhm. Also, naja, wie auch immer. Das war mein nächstes Beispiel.
Dann sind wir bei dir. Ja, passend dazu, ich überspringe jetzt eins, aber das andere, das passt einfach zu gut, wie du eben schon gesagt hast. Es gab halt damals echt Spiele, die sind zu schwer gewesen. Und die nächsten, das ist quasi eine ganze Trilogie gewesen, die mich fertig gemacht hat, waren die Super Star Wars Spiele von LucasArts und von Sculpture Software, die damals für den Super NES erschienen sind. Und die haben so dumme Titel. Also Super Star Wars geht ja noch. Hm? Super Empire Strikes Back. Wer ist denn das Super Empire, das zurückschlägt? Ja,
das die zweite Order.
Und dann kommen die Ritter nicht nur zurück, die kommen super zurück. Das ist nämlich Super Return of the Jedi. Ja. Und das war damals die Philosophie hinter den Super Nintendo Spielen. Alles muss also ein Super davor haben. Ja, sonst
Super Mario
geht das nicht. Genau. Jedenfalls waren diese Spiele natürlich ganz oben auf meiner Wunschliste, weil ich bin halt mit Star Wars sozialisiert worden. Also Star Wars, das war für mich halt meine ganze Kindheit.
Ja.
Und das war halt für mich auch irgendwie so, was moralisches Wertesystem und sowas angeht. Das war halt einfach dieses, der Underdog kämpft da gegen das böse Imperium und der kleine Bauernjunge gewinnt, weil
ach,
er halt...
Ach so rum, Wertesystem. Ach so.
Wie hast du gemeint?
Ich dachte andersrum. Endlich das ordentliche Imperium ein bisschen Ordnung machen. Oder diesen luderlichen Rebellen. Abschaum.
Jedenfalls, ich, riesen Star Wars Fan, alle Star Wars Spielsachen irgendwie gekauft gehabt, spiel diese Star Wars Spiele und meine Grundannahme war jetzt, ich kenne auch Star Wars. Mhm. Ich muss doch jetzt hier gewinnen.
Klar.
Ich habe so auf die Fresse gekriegt in diesen Spielen, aber weißt du, es hat mir noch nicht bei Super Star Wars gereicht, dass ich vielleicht bestenfalls mal ins dritte Level oder so gekommen bin, unter Aufbietung aller Cheats, die es gab. Also es gab ja wirklich so Sachen wie, hol dir extra viel Continues, hol dir extra viele Leben, keine Chance.
dann noch den zweiten Teil gekauft. Jetzt wird es bestimmt besser. Mhm. Jetzt kann ich es ja schon. Ich habe beim ersten Teil ja schon geübt. Wieder genau dieselbe Scheiße. Und dann haben sie es ein drittes Mal gekriegt. Auch Super Return of the Jedi. Gut, ich habe die damals nie neu gekauft, sondern halt immer so. Gab es damals bei der Videothek. Die haben Videospiele ausgeliehen. Und da hat man die einfach nicht mehr zurückgegeben. Nee, ich meine, wenn die eine Weile mehr oder weniger verliehen wurden, ja, haben die so alten Box, verkauft. Ne?
Ja.
Und dann gab es die halt immer verhältnismäßig günstig, haben mir dann zusammen gekauft. Aber trotzdem war halt schon viel Taschengeld damals. Ne? Dreimal mit Anlauf in die ausgestreckte Faust rein.
Die wurden doch aber auch ja tatsächlich von Spiel zu Spiel noch schwerer, oder?
Ja, also es gab ja dann auch diese Fahrzeugsequenzen, die dann nochmal unmöglicher zu machen waren. Ich kann mich noch an eins erinnern. Da fährt man mit so einem, ich glaube, das ist im Film auch nie vorgekommen, in Super Return of the Jedi fährst du mit irgendeinem Landspeeder zu Jabbas Palast. Mhm. Aber es ist eben nicht der Landspeeder, den Luke da auf Tatooine in Episode 4 hatte, sondern ein ganz anderes Modell. Und fährt da so voll den üblen Hindernisparcours, wo man dauernd auch so, also es sieht so aus wie F-Zero mit diesem Mode 7, dass das alles so scrollt. Und du musst dann auch immer so springen und diese Sprünge waren halt so pixelgenau und hast da quasi alle Continues und Leben, die du vorher durch krasses Sparen in den Jump-Run-Levels, in diesen 2D-Levels gespart hast, hast du dann alle da auf den Kopf gehauen. Dann ist es einfach komplett halt zu Ende gewesen an der Stelle. Und ich habe das dann nur mal später nochmal geschafft. Da wurden dann im Club Nintendo Magazin, das gab es ja auch irgendwie, wurden dann Passwörter abgedruckt. Mhm. Um in spätere Levels zu kommen. Und da habe ich mir dann die späteren Levels auch mal angeguckt. Aber das hätte ich nie geschafft. Und ich glaube auch, dass ich heute noch zu blöd dafür war.
Was ich habe das übrigens rausgefunden, ob ich heute noch zu blöd dafür bin, weil die haben das ja letztens, das Super Star Wars, zumindest das erste das davon,
PlayStation, ne?
Haben sie für die PlayStation veröffentlicht. Ja. Und ich habe es mir sofort gekauft, an dem Tag, als es rauskam. Und ich bin bis zu dem Sandcrawler gekommen, also der dritte Level. und dann halt ein Ding nach dem nächsten reingehauen. Es ist auch im Nachhinein eigentlich eine so merkwürdige Philosophie, so eine große Franchise auf einer eigentlich eher eine Kinderspielkonsole, ist jetzt kein X-Wing auf dem PC, was eher so Simulationsding hatte, sondern auf einer Kinderspielkonsole eine große Franchise wie Star Wars, so schwere Spiele. Das ist irgendwie, als würde heute so ein Avengers-Spiel rauskommen und die Schauspieler würden vorbeikommen und die Kinder verprügeln, bevor die
spielen. Robert Downey, pff.
Ja.
Voll in die Magengrube.
Yeah. Also so komisch. Echt eigentlich wirklich merkwürdig, was sie da gemacht haben. Aber man fand die halt trotzdem super geil. Die sahen fantastisch aus. Mhm. Also gehörten mit zu den schönsten Spielen auf dem Super Nintendo. Und dann war es halt
Star Wars. Wie auch klangen. Also die Musik und dann hatten die auch immer so Sprachsamples drin, die ja auch teilweise original aus dem Film waren oder zumindest sehr gut nachgesprochen. Aber das ist für mich ein bisschen deprimierend, weil ich hatte in der Folge mit Daniel ja schon erzählt, dass ich ja damals auch für X-Wing zu blöd war. Also ich habe quasi bei Star Wars in allen Dimensionen verschissen.
Aber nee, X-Wing habe ich geliebt. X-Wing habe ich echt hoch und runter gespielt. Das passt aber ganz gut, weil soll ich weitermachen?
Ja, mach du weiter.
Jetzt bei mir wird es ein bisschen langweilig, weil ich sehr so in eine Schiene reingehe, aber das waren tatsächlich, es gab einen bestimmten Schlag von Spielen, die ich in den 90er Jahren sehr gerne gespielt habe, auch wenn ich sie oft nicht wirklich verstanden habe. Und zu den Spielen gehören halt wieder, sind wir wieder bei den Fahrzeugspielen, gehört eben auch MechWarrior 2 von, 1995, recht spät, da war ich eigentlich schon, hätte ich eigentlich alt genug für sein müssen. Scheiße, jetzt wird's peinlich. da gab es bestimmt eine deutsche Version, ich glaube nicht, dass ich je eine hatte, aber selbst in der deutschen Version waren die Lore-Bildschirme, also die quasi die Hintergrundgeschichte dieses Universums erklären auf Englisch. Und das habe ich also nie verstanden. Ich habe eigentlich nie verstanden, worum es da ging. Habe jetzt erst letzten Sommer MechWarrior 2 zum ersten Mal mit wirklich, mit echtem Bewusstsein durchgespielt und zum ersten Mal auch viele Sachen genutzt, wie das Ausrüsten von verschiedenen Waffengruppen und diesen ganzen Simulationsscheiß. Ich habe es damals durchgespielt. Das ging eigentlich ganz gut, auch mit den Voreinstellungen, mit den Vormax. Aber ich habe es eigentlich erst letzten Sommer mal ein bisschen tiefer gespielt. Und dann hatte ich nämlich eigentlich, der Plan war gewesen, ich mache ein Let's Play draus, einfach mal so von wegen, ey, schaut euch das mal an, das war so geil eigentlich. Und dann habe ich es tatsächlich auch komplett aufgenommen und habe danach aber erst wiederum ein paar Sachen geschnallt, weil ich danach dann erst ein Buch auch nochmal aus der Serie gelesen habe. Und dann war es mir so peinlich, dass ich es nie ausgestrahlt habe. Ich so dachte, das geht nicht.
Was soll das überhaupt, Roboter? Das ist noch nie passiert.
Ach, das ist ein Buch. Das ist ja das Schlimme an dem Universum. Du denkst, du hast so ein bisschen verstanden, worum es da geht. Und dann geht es halt immer tiefer rein. Nichtsdestotrotz, es ist ein cooles Universum. Aber eigentlich habe ich nie ganz verstanden, worum es da ging. Gerade im ersten MechWarrior, was noch nicht sehr storylastig in den Missionen selber ist. Das kam erst in den späteren Teilen. Sondern wo eigentlich die Geschichte außenrum so ein bisschen passiert und auch nur in Textform. Ich fand es auch einfach langweilig. Also, das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe so weitergeklickt und fertig durch. Aber da bin ich im Nachhinein immer noch überrascht. Man konnte das trotzdem spielen. Also man hat das, ich habe diese Waffengruppensachen nie groß benutzt. Da habe ich halt einfach so dieses, ach, schieß mal irgendwie. Auch diese ganzen Abkürzungen. Also es ist ja immer alles abgekürzt mit, also so Short-Range-Missile 20 oder so sind ja dann immer, heißt dann irgendwie SRM 20 und dieses, was das alles, das habe ich überhaupt nicht geschnallt, was das bedeuten soll. Deshalb habe ich auch immer nur Laser benutzt, weil Laser,
Laser
konnte ich einordnen. Auch AC-10 oder so, das ist dann halt Autocannon mit, ich weiß nicht, ob es Kaliber ist oder ob es wie viel Schuss ist, also bei den Raketen ist dann
sag immer, lieber nichts, sonst müssen wir das rausschneiden.
Also bei den Raketen ist es halt wie viele Raketen in einer Salve oder so sind. Die Zahl hinten irgendwie so in diese Richtung. Und also, das war komisch eigentlich. Aber ich fand einfach Max so geil. Das ist so cool, wie diese Dinger da rumliefen. Und auch da, witzigerweise, das ist wieder ein typisches 90er-Jahre-Ding, auch da wieder super geil animierte so Menüs. Halt, du bist dann da, du warst in deiner Basis und dann hast du draußen so einen Mech, so einen animierten vorbeilaufen sehen und sowas. Ich liebe solche Details und ich finde es so schade, dass es verloren gegangen ist, weil das so viel Atmosphäre schon im Menü übertragen hat. Das war so ein klassisches 90er-Jahre-Ding, dass das überall war. Ich meine, Free Space und so hat das ja auch sogar ein bisschen später noch gehabt, aber ja, nie ganz geschnallt. Wahnsinn eigentlich. Echt, also so dumm gewesen. Trotzdem Spaß gehabt. Ist auch so komisch, ne, wenn man im Nachhinein so denkt, mit wie vielen Sachen, weil man noch nicht so in dieser, man muss sich irgendwie beweisen oder man wird von jemand anders dann noch dabei irgendwie beobachtet oder bewertet, noch so mit so einer kindlichen Naivität einfach nur des Spaßes wegen Sachen gemacht. Das gab's Internet noch nicht, wo dir dann schon alle immer gesagt haben, wenn du ein Spiel erstens das, oder wenn du ein Spiel nicht auf die und die Weise spielst, bist du falsch oder bist kein Gamer oder so. Ich habe zum Beispiel früher massenhaft Spiele immer nur auf leicht durchgespielt, weil ich mir die aus der Videothek ausgeliehen habe. Gerade so diese Konsolen, 10 Stunden Story-Spiele.
Ja.
Und mich hat das auch nie gereizt, die auf schwer zu spielen. Weil ich so dachte, warum denn? Ich will doch nur wissen, wie die Story weitergeht, wie der nächste Level aussieht, welche nächste Waffe ich kriege. Und das ist ja heute dann so, ja, du bist kein echter Mensch. Komm vorbei und verbrenne dich und deine Kinder, so nach dem Motto. Hast du ja heute das Gefühl, dass heute irgendwie ein gewisser Teil der Gamerschaft drauf ist. Das gab's früher gar nicht. Das war so eine wunderbare Naivität, dass man einfach das gespielt hat, wie man wollte und so naiv, wie man wollte und bis zu dem Grad, wie man wollte.
Das ist ja ein wunderschönes Stichwort, denn das führt mich direkt zum nächsten Spiel mit der wunderschönen kindlichen Naivität, nämlich wie ich Little Big Adventure gespielt habe. Little Big Adventure von
Adeline.
Ist das Englisch oder ist das Adeline? Oder ist es ein belgisches?
Sind nicht Franzosen oder so?
Also Franzosen oder Belgier?
Belgier sind es, genau.
Von 1994. So. Ich habe das damals gespielt, da war ich 9? Ja. Ja. 9. Genau.
Muss ich ja wissen.
Das Spiel hat, wie wir vorher rausgefunden haben, wohl auch Sprachausgabe. Ich aber nicht.
Gibt's auch auf Deutsch.
Also bei mir war das Spiel Englisch und meines Wissens nach nur Text. Aber dieses Rätsel wird gleich aufgelöst. Warum? So. Das Spiel hat ja eigentlich schon eine dramatische Geschichte. Da geht's ja schon auch um. Wenn du aber 9 bist und nicht verstehst, was die da sagen, dann siehst du da immer nur so komische Typen rumhampeln. Ich bin der lustige Kugelmann, ich bin der lustige Blockmann in der bunten Welt und jetzt laufe ich hier durch die Gegend und ich weiß eigentlich nicht so recht, warum laufe ich? Muss ich alle umhauen? Sind alle meine Freunde? Was passiert eigentlich? Was geht hier vor? Wie geht's hier weiter? Hat das einen Anfang? Hat das ein Ende? Und irgendwann habe ich völlig verzweifelt aufgegeben, dieses Spiel zu spielen, was auch nicht mehr weiterging. Dann habe ich gesagt, ach, du Blödmann. Jahre später dann gemerkt, okay, Little Big Adventure, ein zeitloser Klassiker, da reden die Leute heute noch drüber. Es gab eine tolle Fortsetzung, spannende Story. Warum hast du, Idiot, das damals nicht weitergespielt? Warum hast du es nicht einfach auf Deutsch gespielt? Es gab es auch auf Deutsch, hast du es verstanden? Stellt sich halt raus, ich hatte immer nur die Demo davon. Das heißt, da hätte man auch gar nicht viel mehr machen können, also wie in so einem kleinen Bereich zu sein.
Ja.
Und das war's dann. Und es stand auch überall da, so Demo-Version. Aber ich hätte nicht checken können, weil es halt...
Ja.
Neun das, Jahre, wo du gerade sagst, Demo-Version, das ist auch sowas... Was
den Unterschied
nicht geschnallt habe, so was wirklich, das bedeutet ja. Oder so. Oder Demo-Mode.
Oder auch Shareware.
Ich habe gedacht, das ist so. Irgendwie ein Modus,
ja.
Den man spielen kann. So, was soll das? Ich verstehe ja. Nicht, was das heißt. Oh, Little Big Adventure, ey. Das war witzigerweise, damals habe ich die Demo hoch und runter gespielt und habe dann auch meine Eltern so lange bearbeitet, bis sie mir das gekauft haben. Das ist eines meiner schönsten Kindheits-Spielerinnerungen, das Ding.
Mhm.
Ich habe das so geliebt. Das ist so... Oh.
Kann man auch heute, glaube ich, noch spielen, oder?
Ja, sie haben dann noch so eine überarbeitete Version veröffentlicht, wo sie die Steuerung angepasst haben. Ist jetzt immer noch nicht ganz ideal, weil die Steuerung war tatsächlich ein bisschen sperrig für damalige Zeiten. Ist ja eh, wenn man heute zurückschaut, wie man Spiele früher gespielt hat. Also auch Resi, diese Panzersteuerung und sowas. Also was für ein Schwachsinn. Wenn man das heute den Leuten zeigen würde, würde ich sagen, wie konnten Videospiele überhaupt überleben? Das haben sie aber bearbeitet, das kann man tatsächlich runterladen und das war ja noch komplett aus der ISO-Perspektive, zwar mit 3D-Figuren, aber 2D-gerenderten Landschaften und der zweite Teil war dann schon draußen mit 3D-Grafik. Mhm. Ich mochte auch diese, wie niedlich diese Figuren waren und du hast recht, es war eigentlich eine dramatische Geschichte, weil es um eine Diktatur ging und so eine unterdrückte Bevölkerung, deine Frau wird entführt und ich weiß noch, ich
Gott, fand das... Gut, dass ich das nie lesen konnte.
Ich fand das zum Beispiel auch total süß.
Dass ist ja nicht Twinsen oder
Twinsen.
Ja.
Twinsen? Häftling Twinsen?
Oh Gott, er war ein Häftling.
Ja, ja, du fliehst am Anfang aus dem Gefängnis.
Aus dem Gefängnis?
Und dann gehst du nach Hause zu deiner Frau.
Nein.
Und das fand ich so toll, weil das war damals, da kommt so eine kleine Zwischensequenz, oder da geht die Kamera ein bisschen näher ran und dann kommt die raus und begrüßt den Spieler und Spiele waren früher jetzt nicht irgendwie was, wo viel Emotionen mit drin waren. Und die begrüßt ihn dann, freut ihn dann und küsst ihn dann. Und das fand ich so, das finde ich bis heute immer noch so ein Ding, was Spiele immer noch unterschätzen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein und alles in jeder Geschichte, egal worum es geht. Und Spiele unterschätzen bis heute die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen und was das auch dann wiederum bedeutet, wie stark man einen Spieler an ein Spiel bindet. Zumindest ein Erzählspiel. Ich meine, Uncharted ohne hier Nathan und wie heißt der?
Elena.
Ja. Völlig undenkbar. Wäre scheißegal, wie gut das Spiel ist. Die Emotion kommt über diese Beziehung. Und das unterschätzen Spiele bis heute so massiv und sie tun sich oft so stümperhaft damit. Wo du denkst, fast jeder Film hat eine Liebesbeziehung. Jede Serie hat eine, die kommen dann irgendwann zusammen Beziehung. Und Videospieler so, hä, was? Beziehung? Geben Sie mir die Automatikkanone.
Aber das soll ja auch das Thema dieses Podcasts sein, denn nicht nur wir sind zu dumm, sondern die Spiele sind zu dumm.
Es ist halt so schade, weil ich fand das ist mir auch lange im Nachhinein noch in Erinnerung geblieben, dass das hatte, diese Nähe von den Figuren. Das fand ich super.
Hast du noch eins? Ich habe noch eins, das ist mir mega peinlich. Ich glaube, ich muss mir bis zum Schluss aufheben.
Ich hätte noch eins, ich könnte eins hinterher. Das geht im Grunde genommen in dieselbe Richtung wie das MechWarrior. Und zwar, ich habe halt auch früher gerne so Flugsimulationen gespielt. Die Faszination hat ein bisschen nachgelassen, weil...
Jetzt bist du reich genug, dass du selbst ein Flugzeug
hast. Ja, also es ging ja immer so ein bisschen darum zu lernen, wie es so gerade so geht. Und dann hast du in den meisten Flugsimulationen kam es an den Punkt, wo sich dann herausstellte, ach so, wenn es jetzt halbwegs beherrscht, kommt der scheiß langweilige Teil, weil sie dann jetzt machen wir es auch voll auf Simulation. Also fliegen sie eine Stunde lang dahin, drücken sie eine Taste für eine Rakete und fliegen sie wieder zurück. Also es war ja nicht wie in Top Gun oder eben in den geilen Action-Flugsimulationen wie eben Strike Commander, dass es halt cool als Spiel war, sondern bei den meisten Flugsimulationen realistischen ging es ja darum, zu lernen, wie man jetzt diese Maschine so halbwegs beherrscht.
Mhm.
Irgendwann hat sich das im Laufe der 90er einfach diese Faszination bei mir ein bisschen abgenutzt. Aber Anfang der 90er gab es eine Firma, die haben, wie ich finde, fantastische Flugsimulationen gemacht. Und einer der ersten war Tornado, hieß die. Ich schaue gerade mal, warum finde ich jetzt gerade den Namen von der Firma hier? Ach hier, Digital...
Da steht es an der Seite, Digital Integration.
Genau, die haben später auch Apache Longbow gemacht, Hind F-16. Und die haben...
Hier, dieser David Hind.
Genau, den haben die auch gebaut. Und sie hatten ein gutes Händchen für eine coole Zwischenweg aus Simulation und Arcade. Das war bei denen immer ganz cool. Und ich glaube, Tornado war mehr oder weniger so eins ihrer ersten. Und was die damals schon sehr hatten, die hatten zwar einen Polygon-Look, also sie haben in ihren Spielen größtenteils immer auch später noch sehr stark auf Texturen verzichtet, haben dann aber gesagt, aber dadurch, dass wir nicht die Rechenleistung brauchen für Texturen, die bei Flugsimulationen oft dann eher scheiße waren, weil die so niedrig aufgelöst waren, dass du immer, wenn du Tiefflug machen wolltest, und man wollte in Flugsimulationen immer Tiefflug machen, weil das der einzige Ort ist, wo es mal geil ist, weil oben im Himmel ist immer so, ja, 5 Minuten langweilig, danke. Du wolltest ja mal Tiefflug gehen.
Ja.
Die Firma hat gesagt, okay, wir machen keine Texturen, aber dafür können wir mehr Objekte darstellen. Und dadurch hatten die dann zum Beispiel verhältnismäßig große Polygonstädte oder eben auch Straßensysteme, Brücken, auch Fahrzeuge, die auf den Straßen rumfuhren, was ja früher der Wahnsinn war, wenn da mal was rumgefahren ist. Oder eben auch große Schlachten, wo viele Einheiten am Start waren. Das Gegenmodell war ja dann wieder von EA, hier diese Apache Longbow-Serien, wo die technisch viel, viel eindrucksvoller waren, wo aber recht wenig los war eigentlich, weil die Ressourcen schnell an ihr Limit gekommen sind. Und wie gesagt, das erste Spiel von denen, was mir richtig in Erinnerung war, war natürlich Tornado. Nach dem Kampfbomber oder so, keine Ahnung, die Bundeswehr hatte den auch irgendwie, weiß nicht, irgend so ein Jagdflugzeug, ein bisschen ähnlich wie die F-14, hatte die auch so Klappflügel, die nach hinten, wenn er schneller fliegen wollte, konnte er die nach hinten klappen. Und das kann mich noch erinnern, kam ich mit meinem Kumpel Felix ganz viel hoch und runter gespielt und wir wussten eigentlich nie, was wir da machen. Also wir haben nie verstanden, da gab es ja dann oft so Mission-Briefing-Bildschirme mit ewig Karten und hier sind Wegpunkte und leg noch einen Wegpunkt irgendwo hin. Ich habe nie verstanden, was da passiert ist. Und selbst noch bis in die Nachfolge, bis Apache Longbow rein, eigentlich habe ich nie gewusst, was da Sache ist. Und es war mir völlig egal, weil es einfach total geil war, das zu spielen. Und mir fehlt ein bisschen so diese Naivität zum Spielen des Spaßes wegen, finde ich, heutzutage. Andererseits.
Aber ihr seid schon in das eigentliche Spiel reingekommen, oder?
Ja, ja, wir sind da rumgeflogen, wir haben Bomben auf irgendwas abgeworfen.
Daniel beim letzten Mal erzählt, in der anderen Folge, dass der Silent Hunter gespielt hat mit einem Kumpel und die halt über Wochen nicht geschnallt haben. Die waren immer nur quasi in dieser taktischen Kartenansicht und wussten nie, dass es quasi eine Periskopansicht ist, wo man halt wirklich dann das auch sieht, was dann. Ja, und dann haben die das irgendwann erst geschnallt und so.
Das ist ja der Wahnsinn.
So Leute, ich glaube, wir haben es lang genug rausgezögert. Das ist mir jetzt noch peinlich. Also, im Jahr 2000 ist ein Spiel erschienen namens Deus Ex von Iron Storm. Es wurde beschrieben als The Thinking Man's Shooter. Also ein komplexer Genre-Mix aus Rollenspiel, Shooter, Stealth-Spiel und vielem, vielem mehr. In gewisser Weise das, was System Shock schon vorgemacht hatte und dann hat Deus Ex das eben mit einem, nicht Weltraum, aber Sci-Fi-Szenario so ähnlich weitergemacht. Jetzt würde ich gerne behaupten, dass ich dieses Spiel im Jahr 2000, wo es rausgekommen ist, mit 15 Jahren gekauft habe und dann war ich halt ein bisschen dumm und habe es halt nicht gecheckt, aber wie lange dauert das, bis so ein Spiel in dieser Pyramide ist? Weißt du, hier diese Software-Pyramide? Zwei, drei Jahre oder so. Also war ich bestimmt schon 17 oder 18. So, was wollte ich machen in diesem Spiel? Mein Eindruck ist, auf dem Cover ist halt so ein Typ drauf, der aussieht wie aus Matrix. Ne? Also ich hatte hier JC Denton ist da halt drauf, mit dieser Sonnenbrille und so. Und ich hatte halt Matrix gesehen und boah, Matrix, du, alles ist Zeitlupe, alle werden erschossen. Keiner denkt großartig nach, beziehungsweise wenn man immer nur diese Lobby-Shootout-Szene sich anguckt und nicht die ganze Philosophie halt drumherum. Ich wollte die Schießereien aus Matrix als Videospiel haben. So, weil war ja auch auf dem Cover drauf.
Hammer.
Hab System Shock zu dem Zeitpunkt nicht gespielt gehabt. Auch also ist System Shock 2 danach oder das war davor, oder?
Ich glaube, es war noch davor.
Habe ich auch nicht gespielt zu dem Zeitpunkt. Ich nachher erst alles gespielt. Ich hatte also quasi null Vorwissen, wie diese Art Spiel ist. Dass man das durchaus aus der für Shooter typischen Ego-Perspektive spielt und da auch durchaus geschossen wird, aber eben nicht nur. Und das vor allem auch nicht vielleicht der Go-To-Weg ist, um alle Sachen zu lösen. Und das fängt das damit an, dass man auf der Freiheitsstatue ist oder fliegt man Basis und fliegt dann zur Freiheitsstatue?
Nee, das Spiel fängt tatsächlich an am Steg von der Insel, auf der die Freiheitsstatue, die Überreste der Freiheitsstatue stehen.
Genau.
Du fängst an diesem Steg an. Du bist mit einem Boot angekommen, das wird aber nicht gezeigt. Es gibt ein Intro vorher. Aber du bist an diesem Steg.
Ja.
Und dann geht es diesen ganz berühmten Steg links um die Ecke und dann kommst du auf diese Insel. Und diese Insel ist besetzt von feindlichen Agenten. Und dann hast du die Freiheit, entweder zu sagen, ja, ich clear jetzt erstmal diese Insel und guck, was hier so los ist. Hast ja am Anfang auch die Wahl, ob du ein Scharfschützengewehr kriegst, eine Armbrust für Silence oder irgendeine andere Waffe. Und das kannst du theoretisch machen. Das Spiel gibt dir gar nichts vor. Oder du gehst halt gleich links um die Ecke und erstmal in die eigene Basis und erstmal den offiziellen Auftrag holen von wegen, was da auf der Insel los ist. Das ist so die Option. Das war die Demo damals, dieser Abschnitt.
Also ich habe jedenfalls das angefangen zu spielen und es war mir alles egal, was sie gesagt haben in puncto, ja, jetzt mal vielleicht mal Piano, ne, und nicht so und vielleicht auch vorher mal fragen, warum hier geschossen wird und wer das überhaupt ist und so. Nein, alle müssen erschossen werden. Und das Spiel, wer das nicht kennt, das ist halt nicht so, dass man da jetzt hier mit zwei Pistolen sich durchmördern könnte, sondern du kannst da schon einfach rumschießen, aber dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Nicht nur, dass du am Anfang wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob nur ich so schlecht war, aber du bist eher unterlegen, was das angeht, was deine Ausrüstung und so
natürlich,
angeht.
Natürlich, du hast da fast gar nichts dabei. Vor allen Dingen hast du ja noch, du hast ja dieses, gibt ja dieses...
Diese Skills, diese Neuroimplantate, was genau, man hat.
Genau, und vor allen Dingen hast du ja auch,
Augmentierung
auch neu, halt, ja. Oder sagen wir verhältnismäßig neu für damals war, wenn du musst stehen bleiben, damit dein Fadenkreuz kleiner wird und genauer genau. zielt. Das war ja für Shooter eher ja. nicht der Standard. Das ist heute ist es verhältnismäßig normal, dass man entweder über Kimokon zielen muss oder dass man stehen bleiben muss, dass das Ziel Fadenkreuz ein bisschen kleiner wird ja. und er sich quasi konzentriert. Das war früher nicht üblich.
Ich jedenfalls mit der Erwartung, das ist quasi die Videospielversion von Matrix in der Tradition von Half-Life, Quake und Doom und so. Ich morde mich da jetzt einfach durch. Und das ging natürlich überhaupt nicht so. Also entweder zu klump geschossen worden, schon ganz am Anfang, oder wenn das mal geklappt hat, mit Ach und Krach alle da umzunieten, hinterher den Mordseinlauf vom Chef irgendwie gekriegt, da war, sie haben alle umgebracht und das war aber auch nicht so, wie, ich habe im Videospiel alle umgebracht, das macht man im Videospiel, so haben sie keine Videospiele gespielt. Und hab das dann halt abgebrochen und erst Jahre später das durchgespielt und zu sehen, was für ein Geniestreich dieses Spiel halt war. Wie geil ja. das ist. Auch danach erst System Shock gespielt gehabt, um das alles mal zu verstehen. Ich finde auch, dass System Shock 1 ist halt mega schlecht gealtert, finde ich. Ich finde nicht mehr, dass man das heute noch spielen kann. System Shock 2, finde ich, kann man unter Umständen noch spielen. Das hatte ich auch ein paar Jahre später dann durchgespielt, das geht schon noch. Aber auch Deus Ex, so ein geiles Spiel. Auch die Nachfolger, die dann eben jetzt von Eidos kamen, total gern gespielt. Vor allem das Human Revolution habe ich geliebt. Aber damals, also es ist, wie ich immer sage, wenn ich jemals eine Zeitmaschine habe, werde ich die Hälfte des Plutoniumspritzes damit verschwenden, nur mir selbst in der Vergangenheit auf die Fresse zu hauen, wie dumm ich war.
Was ich bei den ganzen Beispielen so, wenn man es mal überordnet, zurückbetrachtet, eigentlich ganz interessant finde, ist, heutzutage, also so geht es mir zumindest, ich habe oft so den Eindruck, dass man den Eindruck davon hat, dass die Jugend heute deutlich abgeklärter ist, was sie zum Teil sicherlich auch ist, weil einfach die Informationsvermittlung anders ist. Mhm. Wenn man was nicht weiß, dann gibt es halt 1000 YouTube-Videos, die dir irgendwie alles erklären und Zusammenhänge und so, und es wird viel mehr über solche Sachen kommuniziert. Das gehört heute standardmäßig irgendwie dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass wir teilweise immer noch unterschätzen, wie doof Kinder und Heranwachsende oft auch einfach sind, weil sie einfach auch andere Interessensfelder haben und das ihnen auch gar nicht so wichtig ist. Und es ist auch super, dass es ihnen nicht so wichtig ist. Es sollte ihnen auch nicht so wichtig sein, um Gottes Willen. Aber ich finde es irgendwie ganz beruhigend, dass ich glaube, dass wir sind da keine so Ausnahmen gewesen. Wir waren in einer etwas anderen Situation. Aber das ist heute, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, bestimmt immer noch so.
Aber ich glaube, und das ist, was wieder schade ist, das geht ja damit auch so ein bisschen verloren. Dieses sich dumm an irgendwas abmühen und nicht gesagt bekommen, wie es eigentlich richtig geht, weil das kann ja durchaus auch dazu führen, dass man nicht nur unterhaltsame Anekdoten später hat, sondern dass du ja quasi auf kreative Art und Weise ein ganz anderes Spiel dir daraus machst. Und das geht ja so ein bisschen damit verschütt.
Kann durchaus sein. Aber ich tippe mal drauf, die ein, zwei Generationen nach uns werden dann halt eine andere Art von merkwürdiger Geschichte in ihrem Podcast in 20 Jahren erzählen. Die wahrscheinlich auch sehr charmant ist und zu ihrer Generation passt.
Das waren meine Spiele, für die ich zu dumm war, zweiter Teil. Und ich merkte schon, ich musste mich jetzt schon anstrengen, noch was zu finden, weil entweder habe ich so viel vergessen oder ich war einfach so klug, dass ich die meisten Sachen einfach durchschaut habe.
Ja, also auch ich habe sehr viel vergessen.
Spack.
Danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Zuschauen. Das soll es von dieser Folge gewesen sein. Es gibt, wie gesagt, noch einen ersten Teil davon. Da erzählt Daniel noch was. Jetzt müsste Martin noch mal was erzählen. Vielleicht kann der ja mit Daniel auch noch einen dritten Teil dann quasi machen, damit jeder irgendwie mal...
Der hat bestimmt Dota 1 nicht geschnallt.
Das glaube ich auch. Der Dödel.
Der übt ja jetzt noch in Dota 2. Hallo?
Der hat das immer noch nicht gerallt. Es gibt uns, wie gesagt, auf Patreon, wenn ihr uns unterstützen wollt, gametube.de/Patreon. Außerdem, wenn ihr das gerade als Podcast hört, gibt es uns auch aufs YouTube-Kanal. Da seht ihr dann auch bunte Bilder oder winkende, bleiche Gestalten, die irgendwo sitzen. Wenn ihr uns aber gerade als YouTube-Video seht und euch denkt, boah, ich kann diese hässlichen Leute nicht mehr sehen, ich will das einfach nur hören. Es gibt uns auch als Podcast, das könnt ihr abonnieren mit allen möglichen Podcast-Programmen oder bei iTunes oder bei Spotify. Außerdem sind wir auch im Quelle-Katalog. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben jetzt alle Ansatzpunkte erwähnt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.